Ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Gemeindeseminar. Wir haben ja das Thema, dass es um das Taufen geht in der Bibel, also die verschiedenen Taufen, die es gibt, im Licht des Evangeliums. Und ich würde gern beten zu Beginn. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Güte über unserem Leben. Wir danken dir für die verschiedenen Themen, die in der Bibel sind. Auch das Thema der Taufe oder der Taufen. Danke, dass du uns reinigst von aller Sünde und dass du uns eins machst mit Jesus Christus. Wir danken dir für das große Vorrecht, dass wir eins sind mit ihm und eins sind als Teil von seinem Leib. Danke für diese Realität. Segne du das Lehren und das Lernen. Sei du mit uns, Herr. Und wirke du auch durch deinen Geist, dass wir dein Wort verstehen. Amen. Heute Abend werden wir uns die Wurzeln des Taufens im Alten Testament angucken. Also wir werden sehen, dass es da einiges gibt, was das vorbereitet. Und das ist ein Überblick über die Stellen. Gottes Wohnung ist das wiedergewonnene Paradies und Abbild des Himmels, also zu dem Thema. Das hat noch nichts mit der Taufe zu tun, aber das Thema der Taufe kommt im Alten Testament vor, das Thema der Reinigung und auch des Lebens, vom Lebensstrom kommt in Zusammenhang mit der Wohnung Gottes vor. Und deswegen ist es der erste Schritt, in welchem Zusammenhang ist die Rede von sowas. Und da gucken wir uns aus dem Paradies vertrieben, weg vom Angesicht des Herrn Richtung Osten, ein paar Bibelstellen an und andere Hinweise in der Stiftshütte und im Tempel auf das Paradies. Und auf dem Hintergrund gibt es dann auch Wasser, das erwähnt wird. Also Wasser in der Stiftshütte, Wasser im Tempel, Wasser im Paradies. Und das ist das Erste, was wir uns angucken jetzt. Und dann gucken wir uns auch das Thema des Wassers in diesem Zusammenhang an. Also zuerst mal, Gottes Wohnung ist das wiedergewonnene Paradies und Abbild des Himmels. Und dazu muss man sich die Stellen in 1. Mose Kapitel 3 und 4 angucken. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 8, sie hatten jetzt gerade gesündigt und dann hören sie Gott kommen. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Also der Garten Eden war nicht nur der Ort auf der Erde, den Gott ganz speziell für Adam und Eva gemacht hatte, sondern der Garten Eden war auch der Ort, wo Adam und Eva Gott begegnen konnten. Also Gott kam immer mal wieder vorbei. Und die wussten genau, wenn Gott kam, dass er es ist. Es war also nicht Geräusche und dann, wer ist es? Sondern die Art und Weise, wie Gott kam, war so klar für sie, dass sie, nachdem sie gesündigt hatten, genau wussten, jetzt kommt Gott. Und jetzt war das Verhältnis zwischen ihnen und Gott gestört. Es war zerbrochen. Und deswegen hatten sie Angst vor Gott und versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. In Kapitel 3, Vers 22 hat man: Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Also jetzt wird er aus dem Garten Eden vertrieben, er ist immer noch auf dem Planeten Erde, aber nicht mehr im Garten Eden und muss jetzt woanders die Erde bebauen. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Ich habe hier die Luther-Übersetzung von 2017, die nehme ich ganz oft. Und wenn ich irgendwie auf was hinweisen will, mache ich das in Klammern oder manchmal nehme ich dann eine andere Übersetzung, die ich dann in Klammern benenne, wo das her ist. Und die Aussage in Vers 24 hier, Und er trieb die Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden. Das ist, kann man auch übersetzen, und es meint auch wörtlich, östlich vom Garten Eden, die Cherubim. Das heißt, der Garten Eden, der war sozusagen, der hatte offensichtlich einen Zugang, und dieser Zugang wurde verbaut durch einen Wachposten. Und die Anzahl der Cherubim wird nicht benannt, es ist einfach ein Plural. Gott lässt Cherubim dort wohnen, also die sind beständig dort. Das ist dasselbe Wort für wohnen wie auch für Gott selber in seiner Wohnung. Also die sind sozusagen da platziert, die sind positioniert. Und zusätzlich gibt es noch das flammende, blitzende Schwert, damit der Weg in den Garten Eden blockiert ist, dass keiner reinkommt und dass sie nicht zum Baum des Lebens gelangen können. Kapitel 4, Kain bringt Abel um. Und sie wussten genau, wo das Paradies ist, also die lebenden Menschen, Adam und Eva, wussten das und konnten das auch praktisch ihren Kindern weitersagen. Trotzdem, dass sie es wussten, konnten sie nicht rein. Und jetzt heißt es, als Kain vom Herrn bestraft wird damit, dass er so eine Art Nomadenleben hat, unstetig und flüchtig würde er sein, er ist verflucht, weg vom Ackerboden, das das Blut seines Bruders empfangen hat. Da heißt es, so ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Das ist deswegen wichtig, weil Stiftshütte und auch Tempel sind so ausgerichtet, dass der Ausgang von der Stiftshütte, Ausgang oder Eingang, ist nach Osten. Das heißt, als Gott den Israeliten die Stiftshütte gibt und dann auch den Tempel nachher gibt, ist der Weg zurück zu Gott, ist genau der Weg vom Osten zurück in Westen. Also es ist also optisch so ausgelegt, dass man wieder zurückkommt. Und wenn man sich dann die Stiftshütte und den Tempel anguckt, dann merkt man, dass das Thema von Stiftshütte und Tempel ist, dass das Paradies zurückgegeben wird. Der Zutritt zu Gott, die Begegnung zu Gott wird zurückgeschenkt. Und das kann man an verschiedenen Elementen entdecken, wenn man sich das anguckt. Also ich habe diese Stellen hier angegeben. Hier 2. Mose 27 ist die Stiftshütte und da gibt es die 4 Windrichtungen werden erwähnt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dieser Beamer wäre dann, dann wäre hier der Eingang zur Stiftshütte und auch der Eingang zum Tempel, das kann man besser aus Hesekiel erkennen als aus 1. Könige 6 und 7. Deswegen habe ich hier Hesekiel hingeschrieben, auch wenn das ein zukünftiger Tempel ist, aber man nimmt an, dass der Tempel Salomos auch so ausgerichtet war. Das wird immer gesagt, überall in allen Bibellexika und Artikeln dazu. Und das wäre dann im Osten der Eingang in den Tempelbezirk, in den Vorhof. Und dann, wenn das Haus oder die Stiftshütte ist, da ist auch der Eingang dort, ist im Osten. Man kommt also von draußen, außerhalb des heiligen Geländes, kommt man rein durch ein Tor. Das ist im Osten, hier ist entsprechend der Westen. Und hier hat man Norden und da hat man Süden. Und der Weg zurück zu Gott ist praktisch genau der Weg, den man vertrieben worden ist, ist zurück. Und viele Völker beteten zu der Gottheit in Richtung Osten. Also wenn die ihre sozusagen Gebetsausrichtung hatten, dann beteten die Völker oft in Richtung zur aufgehenden Sonne. Und bei den Juden war das umgedreht. Da ist praktisch die Sonne im Rücken und man kommt vom Osten in den Tempel rein, in die Stiftshütte rein und das Allerheiligste ist im Westen. Das ist interessant, dass es bei diesen Sachen gleich ist. Andere Hinweise in Stiftshütte und Tempel aufs Paradies, wenn man sich das anguckt, erst einmal hat man hier in Exodus 25,8, der Bund ist inzwischen geschlossen, in Kapitel 19 bis 24 im 2. Buch Mose, Gott hat sie aus der Sklaverei in Ägypten erlöst und sie sind jetzt frei, durch Schilfmeer gezogen, sind in der Wüste an den Berg, wo Gott gesagt hat, du sollst die aus der Sklaverei rausführen und dann an meinen Berg bringen. Und ihr sollt mir hier ein Fest feiern. Und dann geschieht der Bundesschluss am Berg Gottes dort am Horeb. Und da heißt es, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, genau nach dem Plan, den ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Und sieh zu, dass du alles machst nach ihrem Plan, der dir auf dem Berge gezeigt ist. Es wird hier also gesagt, Mose, nachdem der Bund geschlossen ist, in Kapitel 24 sind 70 Älteste sind mit Mose hochgegangen und konnten Gott von Ferne sehen und haben gegessen von dem Opfer, das gebracht wurde beim Bundesschluss. Der Bund wird immer mit Opfer geschlossen und da gibt es ein Blutteil und da gibt es ein Fleischteil und das Blut wird gesprengt an Altar, eine Hälfte für Gott, dann ist er sozusagen mit seiner Unterschrift drin im Bund. Die andere Hälfte wurde aufs Volk gesprengt und auf das Bundesbuch, sodass auch sie drin waren. Und indem die 70 Ältesten Israels dann das Bundesmahl aßen, Gottes Teil wurde halt ein Teil auf dem Altar verbrannt, als Rauch, als Opfer für ihn. Und der Teil für die Ältesten wurde gegessen und Gott hat das unterstrichen, dass also diese 70 besonders herausragenden Führungspersönlichkeiten Israels von Ferne Gott sehen durften, war ein bisschen weiter weg, aber sie durften ihn sehen und starben nicht. Das wird extra noch berichtet. Es ist die Stiftshütte, das Mittel Gottes, dass er unter seinem Volk lebt, in einer Art und Weise, dass sie sich wieder begegnen können. Und damit das sozusagen angemessen ist, zeigt Gott Mose auf dem Berg, als er die 40 Tage auf dem Berg raufgeht und die zwei Tafeln der Gebote, der 10 Worte empfängt, zeigt er ihm, wie das aussehen soll. Und sagt ihm auch, welche Künstler Gott auserwählt hat. Bezalel, der Sohn Uris, das ist der Oberkünstler. Offensichtlich so eine Art Michelangelo oder Leonardo da Vinci Israels. Aber der wird inspiriert vom Heiligen Geist sogar, sodass Mose sozusagen das Gesamte sieht und den Plan weitergeben kann und die Künstler, die das anleiten, das Ganze, das dann umsetzen. Im Hebräerbrief steht drin, er wird verwiesen auf diese Stellen in 2. Mose 25, die Israeliten, sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das auf dem Berge gezeigt worden ist. Also wenn man an Schatten denkt, man hat eine Lichtquelle, hält seine Hand hin, dann kann man am Schatten erkennen, das ist eine Hand. Und wenn man Hut auf hat vielleicht, oder man kann das Profil von jemandem erkennen, den man gut kennt, und denkt, das ist seine Nase. Und hier hat Gott das so gemacht, dass in der Stiftshütte und später auch im Tempel, da ist dann der inspiriert wurde, nicht Mose, sondern da ist es David. David durfte zwar den Tempel nicht bauen, aber alles andere hat er gemacht. Ja, das hat ein Reichtum angehäuft vorher und er hat ein Bild entworfen, da heißt es, das hat er im Geist empfangen und das ist entweder sein eigener Geist oder der Heilige Geist. Ich gehe davon aus, dass der Heilige Geist gemeint ist, weil er gesalbter König war und Prophet und er hat praktisch dem Salomo sogar bis auf die Gewichte für die verschiedenen Teile, die gebaut werden sollen, alles benannt. Der Salomo, der Sohn, hat also praktisch, ja, wir würden sagen, den Architektenplan plus den Plan für die ganzen Möbel und alles, der hat das praktisch bekommen und der hatte dann nur noch die Aufgabe, dass er es umsetzt. In beiden Fällen hat man praktisch eine inspirierte Schau, die umgesetzt wird. Wenn man sich jetzt weiter anguckt, Exodus 25, 20, und die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Gnadenstuhl bedecken und eines jeden Antlitz gegen des anderen stehe und ihr Antlitz soll zum Gnadenstuhl gerichtet sein. Und du sollst den Gnadenstuhl oben auf die Lade tun und die Lade des Gesetzes legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen und mit dir reden von dem Gnadenstuhl aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, alles, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Das heißt, Mose kriegt das alles mitgeteilt. Und sobald die Stiftshütte aufgerichtet ist, in 2. Mose 40, 25 bis 40 praktisch ist, zuerst wird alles gesagt, was sie machen sollen. Dann machen sie das goldene Kalb und die ganze Aktion wird in Frage gestellt und Gott sagt, lass mich zu Mose, die haben den Bund gebrochen, ich tilge sie aus und mache aus dir ein neues Volk. Und dann tritt Mose als geistbegabter Prophet vor Gott. Propheten, eine Aufgabe der Propheten ist Fürbitte und er stellt sich in die Bresche und wendet als geisterfüllter Prophet mit der Hilfe des Geistes Gottes das ab, was Gott nicht wirklich wollte. Aber der Bund sagte, im Fall von Götzendienst ist Todesstrafe. Und alle haben mitgemacht und Aaron, der Bruder von Mose, hat das Kalb gemacht. Eigentlich waren alle vom Bund her zum Tod verurteilt. Aber Gott wollte das nicht wirklich. Und deswegen hat er den Geist benutzt, um Mose zu einem mächtigen Fürbitter zu machen. Und das wird etwa 40 Jahre lang so dauern. Der gute Mann hatte echt eine Last. Trost für alle Pastoren, Prediger und Ältesten und Gemeindemitarbeiter. Wenn manchmal was schief geht in der Gemeinde, das ist nichts Neues. Es ist, ja, ja, so ist das. Die Kraft Gottes zur Versöhnung und zur Vergebung äußert sich in den Menschen, die den Geist haben im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Die zum Beispiel Galater 6, wenn jemand von einem Fehl übereilt wird, so helft ihr, die ihr geistlich seid, ihn zurecht im sanftmütigen Geist. Das ist genau dasselbe. Nur neutestamentlich. Und jetzt seht ihr hier, dass Gott praktisch die Stiftshütte installiert und das ist jetzt Gottes Basis auf dem Planeten Erde. Das, was für Adam und Eva das Paradies war, wo er begegnen konnte, er konnte Adam und Eva begegnen, das ist jetzt die Stiftshütte. Und das war immer nur ein Ort. Also es war ein Zentralheiligtum. Das war immer nur an einem Ort. Der Tempel ist nur ein Tempel. Manchmal ist das so, dass die Leute ein Kirchgebäude Haus Gottes nennen. Und das wäre biblisch gesehen undenkbar. Weil es durfte nur ein Haus Gottes geben. Ihr kennt Josua am Ende. Da ist der Stamm Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, die wohnen jenseits vom Jordan. Und die wollen nicht vergessen werden. Die wollen nicht, dass die anderen auf der anderen Seite vom Jordan sagen, wir sind das wahre Volk Gottes, ihr habt nichts, ihr habt kein Anrecht am Herrn. Und dann überlegen sie sich, was sie machen, dann machen sie einen Altar. Die machen nur einen Altar, ohne Opfer, nur einen Altar. Und das führte fast zum Krieg, wenn ihr das nachlest. Und dann sagen die anderen, wollt ihr jetzt abfallen vom Herrn? Weil es gab praktisch nur die eine Stätte jeweils und dann endet das mit einem Happy End und der war dann als sozusagen, sollte sie erinnern. Aber der Kernpunkt ist, die Einheit Gottes führt zu einem Ort, wo Gott sich offenbart. Und das Gegenstück bei uns im Zeitalter von uns in der neutestamentlichen Gemeinde ist nicht ein Haus aus Stein, sondern das ist der Leib Christi. Es gibt nur ein Haus Gottes die ganze Zeit, entweder die Stiftshütte oder den Tempel in Jerusalem oder den zweiten Tempel, der auf die Prophetie von Haggai und Zacharien gemacht worden ist durch Zerubabel und mit dem Hohepriester Joshua. Und das ist also hier sogar der Gnadenstuhl ist der Thron Gottes. Die Idee, Gott ist unsichtbar und die einzige Möglichkeit, dass man sieht, wo Gott unsichtbar thront in der Stiftshütte ist, mit der Abbildung der Cherubim. Manche Leute bedenken das auch nicht, wenn sie die 10 Gebote auswendig lernen, dann denken manche Leute, wir dürfen kein Bild und kein Gleichnis machen von irgendetwas im Himmel, auf Erden oder im Wasser unter der Erde. Also auch kein Foto und kein Bild malen. Weil sie denken, das Bilderverbot ist allgemein und deswegen haben zum Beispiel reformierte Christen oft eine sehr kahle Kirche gehabt, inspiriert von Calvin und Lutheraner und Katholiken haben Bilder gehabt für die armen Leute, wo sie die ganze Geschichte vom Kreuzesweg und alle möglichen, die vier Evangelien werden da, die Evangelisten werden dargestellt und so und die Leute, die alle Bilder ablehnen, die verstehen nicht, dass Gott in 2. Mose 20 verbietet, dass man Bilder macht, um sie als Götzen zu verehren, aber dass er gleichzeitig im selben Buch Bezalel, den Sohn Uris, inspiriert, um die Cherubim auf der Bundeslade zu machen. Also sozusagen, die haben nicht begriffen, dass es Bilder gibt, die vom Geist inspiriert sind und die Gott wollte. Deswegen ist das völliger Blödsinn, dass man absolutes Bilderverbot macht und sobald ein Bild auftaucht, sei es zweidimensional oder dreidimensional als Skulptur, dass man sozusagen das ablehnt, da hat man das Alte Testament nicht verstanden. Weil Gott will uns Bilder geben als Anschauung. Und das größte und gewaltigste und vollkommenste Bild ist Jesus Christus, die Menschwerdung, die Inkarnation. Kolosser 1, Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jetzt, wenn man im Alten Testament sich überlegt, wie konnte ein Mensch sozusagen Gottes Gegenwart lokalisieren? Wo ist Gott? Dann war das für den Israeliten, die Herrlichkeit Gottes wohnt, zwar unsichtbar für uns, aber wir können es genau lokalisieren. Da ist die Bundeslade, da sind die zwei Tafeln drin, das ist unser Grundgesetz, wir sind mit Gott verbunden, wir sind Mann und Frau, das ist unser Ehevertrag. Das ist ein Bild. Er ist der Vater, wir sind der erstgeborene Sohn. Das ist das andere Bild. Die Erbschaft ist schon geregelt. Das sind die 10 Gebote. Und wenn man sich überlegt, wo wohnt er, wo ist sozusagen sein Office, sein Königspalast, das ist die Stiftshütte und das Allerheiligste ist sein Thron, der mobile Thron, der von den Leviten getragen wird. Von den Priestern, vom Priesterstamm getragen wird. Und damit man sehen kann, sozusagen, wo Gott ganz genau positioniert ist, wird das hier angegeben. Genau, Gott sozusagen offenbart sich genau entweder von der Bundeslade zwischen den beiden Cherubim und da gibt es eine andere Stelle, dass er sich an der Tür der Stiftshütte offenbart, weil da durften ja nicht alle rein. Die anderen Israeliten durften nur in den Vorhof, die durften nicht ins Heilige und nicht ins Allerheiligste. Mose durfte, der Aaron durfte dann rein als Hohepriester und wenn ihr 3. Mose aufschlagt, ne, also 2. Mose Kapitel 40, ist die Stiftshütte aufgerichtet, der Geist Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn erfüllt die Stiftshütte, sodass auch Mose nicht rein konnte und damit ist das etabliert, alle haben es gesehen. Und während der Wüstenwanderung war immer die Gegenwart Gottes genau dort über der Stiftshütte sichtbar in einer Wolkensäule oder Feuersäule. Tagsüber Wolkensäule, nachts Feuersäule. Also wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben, dann sagt er, ich bin Gott. Ich bin wie die Herrlichkeit Gottes, die Israel, das Volk Gottes, durch die Wüste geleitet hat, 40 Jahre. Und die wussten immer genau, wann es losging. Wenn die Wolke sich erhob, heißt es Sachen packen, alles zusammenpacken, alle Zelte zusammenpacken und losgehen. Das heißt, das war nicht nur, dass Gott Mose begegnet ist und ihm dann, wenn man, kannst du mal lesen, 3. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Ja, das ganze 3. Buch Mose ist von dem Ort geoffenbart quasi. So fängt das an. Und dann heißt es ganz oft, das ist so ein Schlüsselvers im 3. Buch Mose, Levitikus, und der Herr redete zu Mose und sprach, oder der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach. Und das ist permanent, offenbart sich Gott da. Das heißt, Gott hatte das installiert und jetzt war die Stiftshütte da und das war sein Platz. Und wenn man eine Frage hatte, konnte man dahin kommen. Und dann würden die Priester helfen, die Antwort Gottes weiterzugeben. Jetzt, warum Cherubim? Was sagt uns das Faktum, dass wir an der Stelle, die haben dann ihre Flügel, wir wissen nicht genau, wie die waren, aber 2 Cherubim, die gucken sich an und ihre Flügel haben praktisch den geheimnisvollen, unsichtbaren Bereich Gottes so zugedeckt, dass man Gott nicht sehen sollte. So ähnlich wie die Seraphim in Jesaja 6 um ihn rumfliegen und andere Sachen noch die Sicht behindern, damit der arme Mensch, der Gott nicht sehen darf, nicht stirbt. Und die Cherubim, so wie sie den Baum des Lebens bewachen, dass der Mensch da nicht rein kann, die schützen praktisch Gott. Das ist so eine Art Bodyguards. Wenn man sich fragt, warum sollte Gott die Cherubim als Bodyguard zu benutzen, der kann sich ja selber schützen, der hat die auch selber erschaffen, hat ihm gefallen. Auf jeden Fall, deswegen haben die vielen Augen, da kommt keiner vorbei. Wenn einer nicht eine Audienz hat, kommt er da nicht hin. Aber jetzt die Frage, wir haben eine Stiftshütte und das sind Cherubim. Was sagt uns das?
Ein ganz besonderer Ort.
Wo hat man die Cherubim? Es ist ein ganz besonderer Ort. Ja, wenn du deine Bibel so vor Augen hast, du lässt vor deinem geistigen Auge die Bibel vorbeigehen und guckst, wo kommt Cherubim vor? Ja, Offenbarung kommen die vor. Und wenn man alle Stellen aufschlägt, die kommen immer in der Gegenwart Gottes vor. Also auch im Paradies, wo sie das erste Mal erwähnt werden, die Stelle haben wir gelesen, 1. Mose 3. Das heißt, wenn man jetzt Cherubim Engel nennen würde, das ist nicht unbedingt, kann sein, dass das gar nicht passt, weil Engel sind Gesandte, die Engel sind Boten, die gesandt sind, das heißt, Gott ist an einer Stelle und schickt sie für irgendwas, irgendwo hin, und die Cherubim werden nicht gesandt. Die Cherubim sind in der Gegenwart Gottes. Wenn Gott einen Ausflug macht, es ist wirklich so, besteigt er seinen Thronwagen und der irdische Thronwagen ist die Bundeslade und Menschen tragen die. Und der himmlische Thronwagen wird von Cherubim getragen. Es ist Psalm 18, David erwähnt das, das ist beim Bau des Tempels, 1. Könige, Kapitel 6, Kapitel 7, die Parallele in Chroniker. Das heißt, das ist kein Zufall, dass die vier lebendigen Wesen von Offenbarung 4, dass die lebendige Wesen heißen, weil das sind die Cherubim von Hesekiel 1, auch sogar mit den diversen Gesichtern. Und die werden in Hesekiel 10 Cherubim genannt. In Kapitel 1 heißen sie lebendige Wesen, vier lebendige Wesen, die den Thronwagen Gottes tragen. Und der Thronwagen Gottes ist schnell, der ist blitzschnell. Wahrscheinlich Lichtgeschwindigkeit und schneller. Und da bewegt sich Gott in der Bibel mit. Und das ist ein feuriger Wagen. Deswegen die Bundeslade ist praktisch das Zentrum des Universums. Dort thront Gott. Aber es ist nur eine irdische Miniatur. Das Reale ist im Himmel. Cherubim, es sind keine Stiere, es sind keine Löwen oder keine Adler oder keine Menschen, sondern es sind himmlische Wesen der Gegenwart Gottes. Und deswegen ist die Gegenwart von Cherubim in der Stiftshütte und im Tempel ist ein Hinweis darauf, dass das ein Abbild des Himmels ist. Deswegen der Hebräerbrief hier. Sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Das ist einfach Exegese. Das ist nicht ein später Gedanke im ersten Jahrhundert, sondern der hat einfach die Bibel verstanden. Die Stiftshütte, in dem Augenblick, wo der Priester durch den Vorhang ins Heilige geht, kommt der Gott näher. Und sobald er am großen Versöhnungstag ins Allerheiligste sich in dem Sinn bewegt, dass der Vorhang auf ist und er das Blut auf die Bundeslade sprengt, geht er im Bild gesprochen in den Himmel. Er geht im Bild gesprochen direkt vor den Thron des allmächtigen Gottes. Und der Hebräerbrief sagt, dass Jesus, nachdem er gekreuzigt war, dahin ging, dass er eingegangen ist, nicht in die irdische Stiftshütte, sondern in den Himmel selbst. Andere Hinweise, Exodus 25, 31, du sollst auch einen Leuchter aus feinem Golde machen, Fuß und Schaft in getriebener Arbeit, mit Kelchen, Knäufen und Blumen. Sechs Arme, nach jeder Seite drei Arme. In Klammern, die Arme bedeuten, das hebräische Wort kann man verstehen als Zweige oder Äste. Jeder Arm soll drei Kelche wie Mandelblüten haben mit Knäufen und Blumen. Aber der Schaft am Leuchter soll vier Kelche wie Mandelblüten haben mit Knäufen und Blumen. Und du sollst sieben Lampen machen und sie oben anbringen, sodass sie nach vorn leuchten. Das ist die Menorah, der Leuchter in der Stiftshütte. Wie sieht das aus, wenn man diesen Text liest? Was repräsentiert die Menorah? Ich habe extra ein paar Sachen fett gemacht. Ja, wenn die Bundeslade ein Thron ist, dann ist der Leuchter ein Baum. Und jetzt ist das, es geht darum, wie man im Haus Gottes, in der Wohnung Gottes, Dinge erkennen kann. Das ist das Licht. Das ist das Licht, durch das man Gott erkennen kann. Und indem man, das ist das Licht, das man braucht, um Gott im Heiligtum dienen zu können. Und das beste, der beste Vergleich sozusagen für mich, wenn ich überlege, was symbolisiert dieser Leuchter, dann hat man, es ist oft so, dass die Offenbarung das quasi dann visionär zeigt. Man hat in Offenbarung 4 nicht nur die vier Cherubim als die lebendigen Wesen genannt, die um den Thron Gottes sitzen und quer durch die nächsten Kapitel der Offenbarung immer wieder da was tun. Man hat dann auch gleich Folgendes in Kapitel 4, Vers 5 folgende: Und von dem Thron ging aus Blitze, Stimmen und Donner. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Das ist das die Menorah. Und dieser Leuchter, der brannte mit Öl. Und Öl ist oft ein Bild vom Heiligen Geist in der Bibel. Und das ist praktisch ideal und wird auch an verschiedenen Stellen aufgegriffen. Der Leuchter in Sacharja Kapitel 4, da hat man zwei Ölbäume. Die sind so verbunden mit den Leuchtern dort, dass quasi die Frucht wächst und gleichzeitig entsteht dann daraus Öl. Und dann fließt das dahin und dann ist das Licht da. Und die Auslegung von der Vision ist, das ist ein Wort für Zerubabel, den Sohn Davids, der aber nicht König sein konnte, weil die Medo-Perser regierten. Aber das entscheidende Wort ist, wird oft in der Losung irgendwann im Laufe des Jahres zitiert, nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Es geht um den Geist Gottes. Das heißt, die Menorah ist der siebenfältige Geist Gottes und das ist auf Jesus drauf in Jesaja 11, Vers 1. Aber ich finde das interessant, dass es hier schon installiert ist. Das heißt, nur durch den Geist Gottes können wir Gott wieder erkennen, nachdem wir ihm so fremd geworden sind durch unsere Sünde. Und das Beste, sozusagen die beste Erklärung, was das ist, ist für mich Johannes 17, Vers 3. Johannes 17, Vers 3. Da sagt Jesus zuerst, dass er das ewige Leben geben kann und dann in Vers 3 sagt er, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, wenn jemand Gott erkennt, lebt er. Ist das cool oder nicht? Das heißt, du kannst Gott nicht erkennen, ohne lebendig zu werden. Gott kennen ist Leben. Das ist kein Wort von Tolstoi, sondern das ist ein Wort zuerst von Jesus im Johannesevangelium aufgezeichnet. Es geht darum, Gott zu erkennen. Und wenn man praktisch die Stiftshütte hat und man hat die Menorah, dann kann man im symbolischen Bereich, im Abbild des Himmlischen, kann man Gott erkennen. Und wenn einer so weit gekommen ist, dass er Gott erkannt hat, dann wird er wieder lebendig. Und deswegen hat der Baumform. Wahrscheinlich ist es deswegen in Baumform, weil das der Baum des Lebens ist. Gott gibt das Paradies zurück und die Erkenntnis Gottes ist der Baum des Lebens. Ist cool, ne? Und deswegen, wenn man sich anguckt, was da dran ist, ne? Was da dran ist, die sechs Arme als Äste und dann der innere Schaft als Stamm von dem Baum und dann mit Kelchen, Knäufen und Blumen, der Baum blüht, ja, das ist cool, das ist absolut mega cool. Dafür hat es sich doch schon gelohnt, heute Abend zu kommen, oder? Ja. Aber wir sind noch nicht am Ende, ja, es geht weiter. Jetzt, vor dem Allerheiligsten, das 20 Ellen lang, 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch war, und er maß die, also, Das Allerheiligste im Tempel Salomos hat diese Maße 20 Ellen lang, 20 Ellen breit, 20 Ellen hoch. Grob gesehen kann man sagen, eine Elle sind 50 Zentimeter. Das ist ein bisschen komplizierter. Die Kurzelle ist so 46 Zentimeter und die Langelle 52 oder mehr Zentimeter. Wenn man aber sagt, halben Meter, dann kann man sagen, das Allerheiligste hat Würfelform. 10 mal 10 mal 10 Meter. Und hier merkt man den Miniaturcharakter, das himmlische Jerusalem, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, was vom Himmel runterkommt, in Offenbarung 21, Vers 3 folgende, Vers 1, 2, 3 folgende und Vers 9 und 10 in 21. Das wird gemessen. Er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und da gibt es noch mehr Punkte. Die Stadt ist ja Gold. Da wird immer gesagt, das ist alles aus Gold. Durchscheinendes, transparentes Gold. Und das war auch das Innere des Tempels, wenn ein Priester in den Tempel reinging. Draußen war Bronze und Silber bei der Stiftshütte. Sobald man in den Tempel reinging, links die Tapeten, rechts die Tapeten, in Anführungsstrichen Gold. Im Tempel dann auch so, dass es alles voll Gold war. Da sah Bodengold, da hier Gold, da Gold. Hast du alles Mögliche voll Gold? Boden vielleicht nicht, aber die Wände sind voll Gold und da sind auch Kunstwerke angebracht. Also in der Stiftshütte war das so, wenn der Aaron in die Stiftshütte reinging, das war Akazienholz, aber überzogen mit Gold. Das heißt, der Leuchter würde reflektiert werden in den goldenen Wänden. Und oben drüber, wenn man hochguckte, der erste Teppich, der hatte Cherubim eingewirkt. Das ist wieder der Cherubim-Effekt. Also man ist im Himmel. Man ist im himmlischen Bereich, man ist in der Gegenwart Gottes, im Palast Gottes. Und da ist halt das. Das ist praktisch die prätorianische Garde, das sind die Cherubim, das sind die Elite-Soldaten, die den König schützen, dass ihm keiner was tun kann. Und das sind nicht nur vier, die den Thron tragen, sondern die sind überall. Die sind links in der Stütze, rechts in der Stütze, dasselbe beim Tempel. Das sind Haufen über Haufen von Cherubim. Die 12.000 Stadien sind umgerechnet in Meter, ein Stadion ist etwa 185 Meter, sind 2220 Kilometer. Also im Vergleich zu dem Tempel Salomos mit 10 mal 10 mal 10 Metern ist das der Tempel Salomos, obwohl er viel größer ist als die Stiftshütte, ist auch immer noch eine Miniatur. Das ist ein Matchbox-Auto, in das man sich nicht reinsetzen und fahren kann auf 100, 200, 300 Kilometer. Aber die himmlische Realität ist viel größer, aber die einzelnen wichtigsten Elemente in der Miniatur von Stiftshütte und Tempel sind vorhanden. Er stellte die Cherubim mitten ins Allerheiligste. An allen Wänden des Hauses ließ er ringsum Schnitzwerk machen von Cherubim, Palm und Blumenwerk, innen und außen. Und an der Tür des Allerheiligsten machte er zwei Türflügel von Ölbaumholz mit fünfeckigen Pfosten und ließ Schnitzwerk darauf machen von Cherubim, Palm und Blumenwerk und überzog sie mit Goldblech. Also wenn man jetzt hier reinkam, sah man also Palmen, die sahen golden aus. Blumen, die waren auch golden und dann Cherubim, die waren golden. An was erinnert der Anblick von Palmen und Blumen? Ja, that's it. Es ist eindeutig. Das heißt, man hat alle Elemente vom Garten Eden, als er verloren ging. Man hat die Cherubim, die den Weg zu Gottes Gegenwart bewachen. Man hat einen Wald. Frag mich nicht, warum das Palmen sind. Es ist, Gott scheint eine Riesenvorliebe für Palmen zu haben. Denkt an Palmsonntag. Ne? Palmsonntag, das hat Jesus gefallen, das hat Gott der Vater für ihn inszeniert, dass die Palmen alle nehmen und ihn so begrüßen. Und in Offenbarung gibt es in Kapitel 7 ab Vers 9 gibt es einen himmlischen Palmsonntag. Und wo die all die Palmzweige her haben, die Menschen, unzählbar vielen Menschen, das müssen ja irre viele Palmen gewesen sein im Himmel, weiß ich auch nicht. Aber Palmen findet Gott offensichtlich klasse. Und als er das Kunstwerk inspiriert hat, sei es dann jetzt auch durch David, da hat man das. Das heißt, die Leviten und die Priester, die dann reingingen, die konnten praktisch in dem Bewusstsein leben, wir sind hier in der Gegenwart des allmächtigen Gottes im Sinne eines irdischen Miniatur. Jetzt haben wir das geklärt und jetzt kommt der Punkt mit dem Wasser in der Gegenwart Gottes. Wir gucken uns jetzt praktisch im Rahmen von dem, was wir gesehen haben, Paradies, Stiftshütte, Tempel Salomos, und das zieht sich ja weiter im zweiten Tempel nach dem Exil, das war ja dasselbe, nur wieder kleiner und ärmlicher, und auch Hesekiel, die Vision vom Tempel dort und dann bis hin in die Offenbarung. Da kann man jetzt gucken, man hat jetzt quasi die Bühne gesetzt und jetzt geht es darum, wenn das Gottes Palast ist und Gottes Wohnung ist und der König des Universums ist, der König von Himmel und Erde, und jetzt wird Wasser erwähnt, ne? Und zwar in einem ganz bestimmten Zusammenhang wird Wasser erwähnt, in zwei Zusammenhängen. Das Wasser wird erwähnt zur Reinigung und zum Leben. Der Gebrauch von Wasser in Stiftshütte, im Paradies, im Tempel, in der Vision von Hesekiel und auch im Buch der Offenbarung, was die himmlische Realität betrifft, die Johannes dort sehen durfte, da hat man diese zwei Elemente. Und kommen wir zur Reinigung. Das ist das Erste. Also gucken uns zuerst Stellen an zur Reinigung, diese Stellen. Und das ist in 2. Mose 30, da wird etwas hergestellt. In 1. Könige 7, wo dann jeweils Wasser drin ist. Und das wird aufgegriffen an anderen Stellen. Und in Hesekiel im Rahmen vom Ende vom Buch, ab einem gewissen Punkt hat man da praktisch Heilsprophetien, wo das zukünftige Heil geweissagt wird. Nachdem Jerusalem gefallen ist, kippt sozusagen die Ausrichtung im Hesekiel-Buch auf die Betonung des Heils. Und da gibt es auch einen interessanten Text. Und dann beim Leben, da hat man hier diese Stellen, die gucken wir uns jetzt auch an. Zuerst das Wasser in Gottes Gegenwart. Das sind jetzt verschiedene Slides in der Präsentation. Also die Präsentation und das Heft stimmen nicht überein, aber im Heft habt ihr auch die Stellen, die wichtigsten Stellen mit drin. Und die Präsentation kommt ja vielleicht auch dann auf unsere Webseite, wenn die Techniker zugeschlagen haben werden. Also ich habe auch den Zoom gedrückt, also das Ganze wird aufgenommen, wenn ich die Anweisung richtig verstanden habe. Die Hoffnung habe ich. Und dann werden die sich irgendwann kümmern, das Aufgenommene dann in Scheibchen zu schneiden. Das Erste ist hier, in 2. Mose 30, Vers 18 sagt Gott, du sollst auch ein Becken aus Bronze machen, mit einem Gestell aus Bronze. Das ist das, was ich sagte, die Metalle werden wirklich unterschieden, Gold, Silber und Bronze wird in der Stiftshütte eingesetzt. Also Gold ist das Edelste, Silber bisschen weniger edel, aber immer noch teuer, und Bronze und Kupfer ist das, was dann billiger ist. Das wird eingesetzt und hier geht es jetzt darum, ein Becken aus Bronze zu machen, mit einem Gestell aus Bronze, und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun, dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen. Wenn sie in die Stiftshütte gehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, dann werden sie nicht sterben, auch wenn sie an den Altar treten. Also man hat die Stiftshütte, also wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, hier ist der Eingang praktisch von unserem Gesamtbereich, hier ist der Eingang im Osten, da geht man rein in den Vorhof, dann kommt hier nachher etwa die Stiftshütte, und zwischen Stiftshütte und Altar, der hier ist, hat man dann hier das Wasser, sodass der Weg nicht zu lang wird. Also das Wasser ist so aufgestellt, dass der Priester sowohl vom Wasser zum Altar gehen kann, als auch vom Wasser in die Stiftshütte gehen kann. Aber Kerngedanke ist, kein Priester darf das vergessen. Also jedes Mal, wenn er zum Altar geht, muss er sich vorher mit diesem Wasser waschen. Und jedes Mal, wenn er irgendeinen Dienst in der Stiftshütte hat, später beim Tempel dasselbe, er musste sich waschen. Strafe, wenn man das ignoriert, Strafe ist Todesstrafe. Sie würden sonst sterben. Die sind natürlich nicht gestorben, weil sie sich halt immer gewaschen haben. Aber das ist was Pädagogisches. Das heißt, Gott lehrt sein Volk damit. Es geht ja darum, Gott zu erkennen, auch Gottes Art zu erkennen. Du kannst nicht in Gottes Gegenwart kommen, wenn du unrein bist. Jesus formuliert es im Evangelium so: Selig sind die, reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen und nur sie. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich ein Sünder bin und ich brauche Reinigung, dann ist das Reinigungsding ziemlich wichtig. Und im Neuen Testament ist das dann einmal eine grundlegende Reinigung mit der Taufe und dann sozusagen ist der Bund, ich bin Teil vom neuen Bund und ich darf immer zu Jesus kommen und er reinigt mich, wenn ich meine Sünden bekenne, mit seinem Blut von aller Ungerechtigkeit. Aber das Prinzip ist hier stark verankert. Du kannst also nicht in Gottes Gegenwart kommen, wenn du unrein bist. Ich meine, wenn man das jetzt sozusagen dramatisch darstellen will, stellt euch eine Party vor und alle haben sich schick gemacht und fein gemacht und da kommt einer, der eine Arbeit gehabt hatte, wo er ziemlich viel Dreck und Schmutz mitbringt und der stinkt. Und zwar richtig penetrant. Das wäre nicht passend. So ähnlich muss man sich das vorstellen, das Bild quasi, dass wenn man in Gottes Gegenwart kommt, man muss zurechtgemacht sein, man muss sauber sein und rein sein, es muss passen. Jesus greift das mal in einem Gleichnis auf, wo Leute eingeladen werden zur Hochzeit und dann ist einer da, der zwar auch kommt, aber kein hochzeitliches Kleid hat. Und dann fragt er, wie bist du hier reingekommen? Und dann verstummt er. Und wahrscheinlich, weil das ja viele Eingeladene waren, die gar nicht so reich sind, dass sie ein hochzeitliches Kleid, wahrscheinlich wurde das umsonst verschenkt, sozusagen, bevor man reinkam, beim Eingang, und der hat das dann nicht angenommen, ne? Und dann fliegt er raus, in dem Gleichnis. Also das ist hier, interessanterweise, wenn man sich die Parallele anguckt, im zweiten Buch Mose, das ist also, ich glaube, 38 war das, aber wegen Platz- und Zeitfragen habe ich dann nur die eine Hälfte hier zitiert. Wenn man sich die Parallele anguckt, wo dann alles fertiggestellt wird und dann aufgestellt wird, dann ist interessant, welche Bronze benutzt worden ist. Es gab Frauen, die an der Stiftshütte dienten. Die waren also so Gott geweiht, also die hatten so ein Verhältnis zu Gott, dass sie permanent da an der Stiftshütte dienten. Und die hatten Bronzespiegel, das waren ihre eigenen persönlichen Spiegel, mit denen sie sich immer schön gemacht haben. Nicht moderne Spiegel. Das war halt Bronze, polierte Bronze, und da konntest du einigermaßen gucken, sozusagen deine Umrisse. Natürlich nicht wie ein moderner Spiegel. Und die haben die gespendet. Und dieses Bronze-Ding wurde geschmolzen und daraus wurde dieses Bassin gemacht. Also praktisch, das ist sehr passend. Praktisch genau der Zweck, dass man sich schön macht für Gott mit diesem reinigenden Wasser, und gespendet wurde das von Schwestern. Ja, ich finde das cool. Die Idee, dass die Priester nachher rein sein konnten, weil die Frauen, die Schwestern, ihre kostbaren Spiegel losgelassen haben. Wo kriegst du in der Wüste einen neuen Bronzespiegel her, bitteschön? Das ist cool. Ein Hoch auf die Schwestern. Man hat in 1. Könige 7, er machte das Meer gegossen von einem Rand zum anderen 10 Ellen weit, ganz rund und 5 Ellen hoch. Und um das Meer gingen Ranken, Koloquinten übersetzt Schlachter, an seinem Rand ringsumher je 10 auf eine Elle. Es hatte 2 Reihen Ranken und es stand auf 12 Rindern, von denen 3 nach Norden gewandt waren, nach Westen, nach Süden, nach Osten. Und das Meer stand obendrauf und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. Die Wanddicke des Meeres war eine Handbreit, sein Rand wie eine aufgegangene Lilie. Hier hat man jetzt im Vergleich zur Stiftshütte, das war einfach irgendein Teil, was kleiner war, wo man sich Hände und Füße waschen konnte, hat man so eine Art Swimmingpool. Das Ding ist so groß, wenn man sich anguckt, wie groß das war, das Meer. Deswegen heißt es, das heißt auch Meer. Man hat also vom einen Rand zum anderen 10 Ellen weit. Das heißt, das ist ein kreisförmiges Ding, also ein Riesen, praktisch man kann sich das als Riesenkessel vorstellen. 10 Ellen sind 5 Meter. Das ist also eine Riesenbadewanne, ja. 5 Meter. Von hier bis dort 5 Meter und dann halt in Kreisform rundherum und nach unten so geschlossen, dass dann 3 Stiere nördlich, südlich, östlich und westlich nach innen gekehrt sind. Also wenn ihr jetzt einen Stier vorstellt, ja, müsst ihr einen Stier vorstellen und die gehen praktisch nach hinten ein bisschen runter und das stützt das ab, weil das war eine Konstruktion. Wenn das voll Wasser war, das war ein Riesengewicht. Das musste man praktisch, und das sollte ja halten, und das hat jahrhundertelang gehalten. Ich stand auf 12 Rindern, ne, und dann hat man hier 5 Meter von dort nach dort und rund. Die Wanddicke des Meeres eine Handbreit, das wäre also etwa so. Und in 2. Chroniker 4, Vers 6 steht dann noch der Gebrauch. Also er machte 10 Kessel, 5 zur rechten und 5 zur linken, um in ihnen zu waschen, nämlich was zum Brandopfer gehört. Sollte man darin abspülen. Das Meer aber stellte auf, dass sich die Priester darin waschen sollten. Also diese eine Schüssel, die man da hatte, damit man in der Stiftshütte sich Hände und Füße waschen konnte, ist jetzt zum großen Ding geworden, gemessen an dem Wachstum des Volkes Gottes und an den vielen Leuten und die vielen Sachen, auch viele Priester, die Sache ist gewachsen, die Dienst hatten. Und man hat, ich möchte auch verweisen, dass das Meer ist, ja, das wird Meer genannt. Manche Bibelübersetzungen haben das dann anders übersetzt, aber da sind die wörtlichen Bibeln gut. Und das Wort Rand ist das hebräische Wort für Lippe und das wird auch benutzt in so einer Redewendung wie: Sie sind so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Also das Wort Lippe wird als Ufer benutzt. Und weil das ganze Ding Meer heißt, hat man hier praktisch das Meer und die Handbreite vom Rand, das ist das Ufer. Und wenn man sich das Ganze anguckt, dann hat man hier am Rand, am Ufer quasi, hat man Pflanzen, in dem Fall Coloquinten, Lutherdeutsch, Luther 2017, die Ranken, das ist auch die Ranken im Sinne von Pflanzen. Coloquinten, wenn das stimmt, das wäre so eine Art Kürbisform, die es dort gibt in der Gegend im Nahen Osten. Und da wäre also die Idee, du hast ein Meer und das ist fruchtbar, da wächst was und das ist voll Wasser und man kann das benutzen, um sich zu reinigen. Und das ist, damit die Priester sich reinigen sollen. Man hat dann die 10 Gestelle für die Waschung der Brandopfer. Man hat ja praktisch, wenn man die Tiere opfert, die werden ja geschlachtet und zum Teil will man ja auch den Dreck wegmachen, bevor man das auf den Altar tut. Das war also praktisch eine Küche und das, was wir in der Küche brauchen, ist ja einerseits muss man kochen und braten sozusagen. Und andererseits muss man waschen. Man muss sich selber waschen und reinigen und permanent auch das, was man da bringt, sauber halten. Und deswegen hat man jetzt hier im Tempel Salomos 10 Kessel und da sind Gestelle und da sind Kessel obendrauf. Er machte auch 10 Gestelle aus Bronze, jedes 4 Ellen lang und breit und 3 Ellen hoch. Also 4 Ellen lang, das sind 2 Meter lang, 2 Meter breit, 3 Ellen hoch, 1,50 Meter. Das ist mehr als diese Tische. 2x2 Meter und die Höhe 1,50 Meter. An den Seiten zwischen den Leisten waren Löwen, Rinder und Cherubim. Das ist jetzt interessant, dass in Zusammenhang mit diesem Ding nicht nur Cherubim auftauchen, sondern auch Löwen und Rinder. Wenn ihr Hesekiel 1 lest, die 4 Gesichter von den Cherubim, ein Gesicht ist das Gesicht eines Menschen, ein Gesicht ist vom Stier, ein Gesicht ist vom Löwen und eins vom Adler. Der Adler taucht hier nicht auf. Aber die anderen 3 hast du repräsentiert in den Priestern, das sind Menschen, und du hast Löwen und Rinder. Wenn man in Hesekiel 10 nachliest, da werden die Cherubim so beschrieben, dass ein Gesicht sich geändert hat. Und da ist das Gesicht ausgetauscht als das Gesicht von einem Cherub. Und ich vermute, dass diese 5 Wesen immer die Top Position der Schöpfung einnehmen. Der Mensch ist top auf der Erde, der Adler ist König der Lüfte, der Löwe ist der König der wilden Tiere, der Stier ist der stärkste unter den israelitischen Tieren, also den Haustieren. Und das ist immer sozusagen die Top-Position. Und das ist interessant, warum hat das Wasser jetzt auf einmal mit Cherubin zu tun? Du hast zweimal 2 Meter die Fläche, also dieses Gestell, du hast 1,50 Meter Höhe und dann kommen dann eine Kessel rein, die werden reingelassen. Und wenn man guckt, wie viel in einen Kessel reingeht, das ist ziemlich viel. Man hat auch Kränze, da hast du wieder das Motiv praktisch von der Fruchtbarkeit und vom Garten. Jedes Gestell hatte 4 bronzene Räder mit bronzenen Achsen, aber seine Öffnung mitten auf dem Gestell war 1 Elle hoch und rund, 1,5 Ellen weit. Und es waren Schnitzereien an der Öffnung. Die 4 Räder aber waren unten an den Seiten. Jedes Rad war 1,5 Ellen hoch und er ließ auf die Flächen der Griffe und Leisten eingraben Cherubim, Löwen und Palmbäume. Ne? Wie das Paradies. Die Palmbäume kommen auch vor. Das heißt, du hast wirklich, das Wasser ist wirklich das Wasser vom Garten Eden. Oder das Wasser von Offenbarung 22,1 folgend. Das Wasser ist das Wasser des Himmels. Ja? Auf dem Wasserbassins hast du Cherubim abgebildet. Es geht hier um den Garten Gottes als den Garten Eden, den wir kennen, aber es gibt ein Pendant dazu im Himmel, wenn man sich Offenbarung anguckt, ist da ist auch Wasser und da sind auch die 4 lebendigen Wesen und so weiter. Und Und er machte 10 Kessel aus Bronze und dass 40 Eimer reingehen. Also Bad ist ein Eimer und das sind etwa 22,5 Liter. Das heißt, wenn man 40 Eimer hat, ging in einen Kessel 900 Liter. Ein Bierfass hat 100 Liter, also ein größeres. Das habe ich so als Kind immer angeguckt, das hat mich beeindruckt. Und das wären alle Bierfässer gewesen, die wir in einer Woche da gehabt hätten. Oder Johannes 2, das waren auch Reinigungsgefäße und da hast du etwa 600 Liter bei diesen Steinkrügen, die erwähnt werden in Johannes 2, wo dann das Wasser zum Wein wird. Das heißt, die 900 Liter, ein Kessel hat mehr Wasser, als Jesus in Wein verwandelt hat. Und das sind 10 Kessel, du hast also 900 Liter mal 10. Das Meer fasste im Vergleich von 1. Könige und 2. Chroniker haben 2000 oder 3000 Bad, das gibt dann 45.000 Liter oder 67.000 Liter, also es war wirklich viel. Ja. Und nach der Pause, die wir jetzt machen, von 10 Minuten, kommen wir sozusagen auf die neutestamentliche Verbindung von diesen Teilen. Und das ist für mich so erfreulich wie nur was. Also, wir haben jetzt 10 Minuten Pause. Meine Uhrzeit ist 19 Uhr jetzt und wir machen dann 10 nach weiter.